Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du sag mal, eigentlich müsste es doch jetzt den Black Friday täglich geben im HSV-Fanshop, oder nicht?
Du meinst, die ganzen Steffen-Baumgart-Kappen müssen raus?
Ja, die Schiebermützen müssen raus. Weg, 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 so günstig wie möglich. Ich glaube, dass da jetzt jeden Tag Black Friday ist. Glaube ich wirklich.
Ich habe überlegt, vielleicht könnte man da ja so eine Holzstange einfach hinten drauflegen. Dann werden das die Schneeschiebermützen.
Ja, die hätte man vorgestern gebrauchen können. Vorgestern war der Tag, an dem, heute ist Montag, Steffen Baumgart noch HSV-Trainer war. Am Morgen in Hamburg um 8 Uhr gingen bei uns die Jalousien hoch und da lag Schnee. Schnee in Hamburg und heute, es ist schon Montag 20.30 Uhr, Ortszeit in Hamburg, Cape Town Time, da bist du ja noch, 21.30 Uhr und heute 16 Grad. Das Wetter spielt verrückt, die Fußball-Bundesliga spielt nicht verrückt, der HSV auch nicht, denn der HSV hat das gemacht, was oft passiert ist schon in den vergangenen Jahren, er hat einen Trainer entlassen.
Ja.
Und jetzt sag du mir doch mal so eine Schätzfrage, wir schätzen ja gerne, wir challengen uns ja gerne in diesem Podcast. Was glaubst du, wie viele Trainer hatte der HSV jetzt in seiner Zweitliga-Zeit? Seit 2018 sind die Hamburger zweitklassig. Wie viele Trainer gab es in dieser Zeit?
Ich glaube, es waren 6.
7.
7.
Und sie brauchen jetzt einen 8. Ja.
Sie brauchen einen 8. Ich habe nur gelesen, dass Tim Walter tatsächlich ja die meisten Spiele in der zweiten Liga für den HSV auf der Trainerbank verbracht hat und den zweitbesten.
Den besten Punkteschnitt
ja,
auch.
Den besten ja. Schnitt gemessen an den Spielen. Es gibt ja noch einen, der hatte noch einen besseren Schnitt. Aber wenn man jetzt diese 88 Spiele von Tim Walter nimmt, dann hat er tatsächlich den besten Schnitt gehabt mit 1,82, meine ich, war das.
Und ja, von den Zweitligatrainern.
Genau, und Steffen Baumgart war, glaube ich, nur bei 1,66. Jetzt sind wir aber schon so tief drin. Du bist Michael Augustin. Ich bin Fabian Wittke. Ja. Hier ist Anstoß. Hier ist euer Lieblingspodcast. Und bevor wir in dieses Thema gleich ganz tief einsteigen, Auge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss zu Kreuze kriechen. Wir müssen zu Kreuze kriechen. Wir haben einen Fehler gemacht. Liebe Sendungen, die dafür da sind, dass man sich ja vielleicht auch mal in der Öffentlichkeit bei den Zuhörenden entschuldigen muss. Jetzt mal bitte auf Record drücken, denn wir haben in der vergangenen Woche, wir haben über Deutschland, wir haben über deine Reise gesprochen, über Bosnien-Herzegowina, über Ungarn, du warst in Budapest, du warst als Nationalmannschaftsreporter unterwegs. Aber Kölner, das meine ich alles gar nicht, sondern es gab doch dieses Achterbahnfoto rund um Armin Gigovic von der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas. Ja, und wir, als die absoluten Kings of the schlechte Wortwitze, wir haben etwas liegen lassen. Wir haben etwas liegen lassen, denn Michael Augustin, was lag auf der Hand? Wo ist dieses Foto entstanden? In der Achterbahn?
Im Europapark Rust.
Genau, das war der Europapark Rust. Und jetzt
und
kommt
nach
es.
Rust kam Frust.
Ja, wir haben es liegen lassen. Und das andere, das war der Europapark Frust. Das ist der Europapark gewesen in Freiburg. Es gab das 0:7 stimmt, aus der Sicht Bosnien-Herzegowinas. Ja. Und wir haben diesen Gag liegen lassen. Aus dem Europapark Rust wurde der Europapark Frust. Liebe Anstoß, liebe Stussis, es tut mir leid, wir haben es liegen lassen.
Ja, und zwei Bosnier, die uns ja auch nicht ganz unwichtig sind, Armin Gigovic und Nikola Vasi, die haben den Frust mit in die Liga genommen.
Ja.
Darüber werden wir auch sprechen, über unsere beiden Vereine, den FC St. Pauli und Holstein Kiel, die am kommenden Freitag am Millerntor gegeneinander spielen. Auch da gibt es natürlich die ganz große Analyse über den derzeitigen Zustand dieser beiden Clubs und die Vorschau auf dieses Spiel. Und du hast gerade eben Tim Walter erwähnt. Tim Walter steht, nach allem, was man so liest, ja bei seinem aktuellen Verein, bei Hull City in der zweiten englischen Liga, auch vor dem Rausschmiss. Das nur mal so als Zusatzinformation.
Das ist dann quasi mehr als Hall und Rauch gewesen. Und wir sind natürlich auch der Podcast für Tipps, was das Privatleben angeht. Also wenn ihr jetzt eure Steffen Baumgart Schiebermütze noch nicht aufgesteckt habt, dann macht das gerne. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bei Amazon Prime eine Serie angefangen, die kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Und zwar German Kokain Cowboy. Da denken natürlich alle, Mensch, wie können wir jetzt irgendwie nach der Zeit von Christoph Daum noch so schlecht über ihn sprechen? Aber nein, ich kann sie wirklich empfehlen. Es ist ein, kein Hamburger, aber einer, der in Hamburger im Milieu sehr viel unterwegs war, der sich dann irgendwann mal auf den Weg gemacht hat in Richtung Südamerika. Und diese Dokumentation, muss ich ganz ehrlich sagen, die war wirklich fesselnd. Also das hat wirklich Spaß gemacht, bin noch nicht ganz fertig, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie es ausgeht. Ansonsten wäre es ja auch ein Spoiler. German Kokain Cowboy, eine wirklich mitreißende und eine spannende. Und ich glaube, auch dir wird sie ganz besonders gefallen.
Hast du irgendwie einen Deal mit Amazon? Will Amazon hier bei uns einsteigen, dass du jetzt Empfehlungen machst? Das ist ja nicht mal eine Sportdoku, die du hier gerade empfohlen hast.
Nee, aber ich weiß ja, dass du auch auf sowas stehst, auf diese Kiez-Dokumentation.
Auf Koks?
Nein, auf diese Kiez-Dokumentation. So, dass du guckst sowas natürlich.
Ja, das finde ich gut.
Als
Kiez statt Koks.
Als ARD-Journalist und du bist ja auch bei Magenta, guckst du aber natürlich viel in der ARD-Mediathek. Aber in diesem Fall muss ich sagen, das ist vor allen Dingen auch ein Tipp für dich. Ich glaube, dir würde diese Serie gefallen. Hast du eigentlich, da haben wir auch drüber gesprochen, du hast ja dein DAZN-Abo, hast du auch ein Amazon Prime-Abo?
Ja, das hat meine Frau. Also ja, wir haben eins.
Lässt sie dich denn manchmal auch Champions mitgucken?
Ja, manchmal darf ich mitgucken. Aber ich kann gerade wirklich jedes Champions-League-Spiel sehen. Morgen ist ja auch wieder Champions League. Aber ich glaube, da wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Das ist ja ein Wettbewerb, von dem der Norden so weit entfernt ist. Diese Folge wird sehr norddeutsch. Ich habe es ja schon gesagt. Holstein Kiel, St. Pauli, der HSV, die Trainerentlassung von Steffen Baumgart. Und unsere Namen haben wir schon gesagt. Ne? Ja. Du hast mich vorgestellt. Ich habe dich nicht vorgestellt, falls das jemand verpasst hat, wie du heißt. Du bist Fabian Wittke. Du bist unmittelbar vor deiner Rückkehr nach Deutschland. Ja. Du hast ja ein paar schöne Tage und auch Wochen in Kapstadt, in Südafrika verbracht, wo du auch noch bist. Deswegen werden wir auch diese Folge getrennt voneinander aufzeichnen. Wir machen das ja auch schon, denn die Folge läuft ja schon in ein paar Minuten. Und ich bin in meinem Podcast-Keller. Ich bin zu Hause und ich freue mich auf dich, wenn du bald wieder hier bist. Ich glaube, übermorgen geht's zurück, ne?
So ist es. Ich freue mich auch auf dich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte erst ein bisschen Schiss hier, obgleich der Sicherheit. Und zwar bin ich neulich aufgewacht und dann klimperte hier so das Regal, in dem die Gläser drin standen, ne? Und dann dachte ich so, okay, und dann ging das Licht so an und aus und das flackerte und der Fahrstuhl fuhr nicht mehr. Und dann bin ich ganz kurz rausgegangen, habe gedacht, so, gab's denn jetzt hier draußen irgendwie was Besonderes? Und dann habe ich mal die Nachrichten hier in Südafrika angemacht. Nee, das war gar nicht aus Südafrika. Das war das Trainerbeben im Volkspark, das mich hier erschüttert hat. Und da muss ich erstmal sagen, so okay, das muss ja heftig gewesen sein. Wollen wir damit anfangen? Der HSV trennt sich von Steffen Baumgart.
Ja, können wir machen. Ich war ja sogar da. Ich habe sein letztes Spiel live gesehen. Ich war im Februar da. Ich habe das letzte Spiel von Tim Walter gesehen als Reporter. Das 3:4 des HSV damals gegen Hannover 96. Und jetzt gab es ein 2:2 gegen Schalke 04, das so nicht hätte passieren dürfen. Wollen wir erstmal so ein bisschen Spielanalyse machen?
Gerne.
Also Schalke im ersten Durchgang unfassbar schwach. Also Kees van Wonderen, der neue Schalke-Trainer, ist mit so einer klassischen 0-0-Taktik in Hamburg angetreten. Also vierer Abwehrkette, davor im Prinzip auch die andere Mannschaftsteile sehr defensiv in der eigenen Hälfte, immer wieder versucht, die Räume zu verengen. Der HSV, ja, hatte viel Ballbesitz, aber jetzt auch nicht mega viele Torchancen. Aber dann gab es zwei Tore in der 29. Minute und in der 30. Das 1:0 von Richter, ein Freistoß, bei dem Hekerin die Mauer falsch gestellt hatte, der Schalke-Torhüter, und die Torwart-Ecke nicht abgesichert hatte. Den Schuss hätte er halten müssen. Und dann gab es einen, ich glaube, das Wort katastrophal nutzt man ja eher so im Zusammenhang mit Krisen, Kriegssituationen, Naturkatastrophen, aber ein sportlich katastrophaler Rückpass von Ron Schallenberg zum Torhüter Justin Hekerin. Aber er hatte Königsdörfer nicht gesehen und der hat dann das Geschenk angenommen. Und ich glaube, es war 90 Sekunden nach dem ersten Tor für den HSV, das 2:0 für den HSV erzielt. Und dann dachte ich, okay, das Ding ist durch. Dann hat Selke in der 47. Minute in der zweiten Halbzeit noch die Chance auf 3:0 zu erhöhen. Klappt nicht, weil Hekerin super gehalten hat. Und dann macht Armin Younes in der 57. Minute das 2:1. Und dann bricht der HSV in sich zusammen. Total verunsichert. Also dieses Tor von Younes kam zustande, weil Schonlau, der HSV-Kapitän, den Ball vorher unglücklich an den Oberschenkel bekam. Dann prallte die Kugel Younes vor die Füße. Dann machte er das Tor und Schonlau war danach völlig fahrig. Dann hat Baumgart nach diesem Tor echt feige gewechselt. Er brachte mit Hefti und Perrin zwei defensive Spieler und Silvan Hefti, der Außenverteidiger, der hatte das Hefti des Handelns nicht in der Hand. Der hatte vier Aktionen, seine ersten vier Aktionen waren alle schlecht. Du hast dem mit jeder Aktion die Nervosität angemerkt. Also erstmal hat er versucht, einen Ball zu stoppen an der Seitenauslinie. Hat nicht geklappt. Ball ging ins Seitenaus. Dann war er in der Rückwärtsbewegung, weil die Schalker angriffen. Er ist gestolpert über seine Füße in der Rückwärtsbewegung, ist auf dem Arsch gelandet. Dann hat er noch ein, zwei Fehler gemacht, hatte dann aber auch noch zwei Chancen in der zweiten Halbzeit. Aber du hast gemerkt, wie diese Hamburger Mannschaft damit nicht umgehen konnte, dass Schalke plötzlich im Spiel war, dass Schalke etwas stärker aufkam. Und dann hat Fabian Wittke, so sah er aus, aber in dem Trikot steckte Kenan Karaman, das 2:2 für Schalke gemacht und hätte dann fast noch das 3:2 für Schalke erzielt. Und dann war das Spiel zu Ende und es gab Pfiffe von den HSV-Fans. Und ich habe mich so gefragt, ey, das kann doch nicht sein. Ich war Reporter und habe mit der Kollegin bei Netcast, da war ich Reporter, das ist dieses 90-minütige Live-Fußball-Angebot der ARD-Sportschau. Da war das Spiel zu hören auf der Sportschau-Seite. In der Halbzeit so ein Analyse-Talk geführt. Und ich habe ihr gesagt, ich setze keine 10 Cent mehr auf Schalke 04. Das ist so schlecht im ersten Durchgang. Und am Ende gewinnt Schalke fast das Spiel. Und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass das dann nochmal so in diese Richtung gelaufen ist.
Ja, du hast es jetzt ja gerade erklärt, aber das ist ja irgendwie wieder dieses HSV-Syndrom, was dann irgendwann wieder aufkommt und wieder ja zurückkehrt, bei dem man sich fragt, warum eigentlich? Ne? Also gerade wenn man vor ein paar Wochen nochmal Davy Selke gehört hat, dann sprechen viele von der positiven Stimmung. Das Potenzial in der Mannschaft ist ohnehin vorhanden. Steffen Baumgart hatte es ja vor allen Dingen in der Anfangszeit geschafft, diese in Anführungsstrichen vogelwilde Defensive, dieses sehr offensive Defensivspiel von Tim Walter so ein bisschen vergessen zu machen oder man könnte auch sagen, in den Griff zu bekommen. Aber am Ende des Tages macht der HSV dann doch irgendwie immer wieder das, was er gefühlt machen muss. Und dann heißt es zu dieser Jahreszeit, wir sehen unsere Saisonziele in Gefahr. Bla 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 bla, muss man schon fast sagen. Dabei will ich das jetzt auch gar nicht herabreden. Aber wir sehen unsere Saisonziele in Gefahr. Und deswegen sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen und so weiter und so fort. Und die Frage ist doch jetzt eigentlich so, A, warum? Und B, gerade in Anbetracht der Historie in der zweiten Liga, ja, wer denn jetzt noch? Wer soll es denn jetzt machen? Soll jetzt wirklich...
Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Also ich finde, bevor wir jetzt vorwärtsgewandt diskutieren, sollten wir schon noch so ein bisschen retrospektiv an das Thema rangehen. Also dazu gehört ja auch immer eine Vorgeschichte. Der HSV hat in den letzten Wochen ein schlechtes Spiel nach dem anderen abgeliefert. Ne? Das ging los mit dem 2:4 in Elversberg. Okay, jetzt kann man sagen, Elversberg ist mittlerweile auch Tabellendritter. Verrückt, aber Elversberg ist halt der kleine Club aus dem Saarland. Dann gab es das Pokal aus in Freiburg, dann ein 1:1 gegen Nürnberg. Das auch eine Niederlage hätte werden können, wenn Heuer Fernandes nicht so super gehalten hätte. Dann gab es das 1:3 in Braunschweig. Dann gab es sogar ein Testspiel gegen Twente Enschede, 2:4. Und dann gab es vorgestern, am vergangenen Samstag, das 2:2 gegen Schalke. Und ich finde, und da muss man Steffen Baumgart in die Verantwortung nehmen, wenn du dir die Aufstellung angeguckt hast, und da war ich sehr verwundert, er hat nur 3 offensiv ausgerichtete Spieler in seine Startelf gepackt. Das waren Richter, Selke und Königsdörfer, die anderen waren eher defensiv orientiert. Logisch, ein Torhüter, Innenverteidiger, Außenverteidiger, aber auch eher defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler. Dann macht Younes, das habe ich ja eben beschrieben, das 1:2 für Schalke, das war in der 57. Minute. Und dann wechselt er Feige, er wechselt Hefti und Perrin ein. Ein Außenverteidiger und ein Innenverteidiger. Und auf der Bank saßen noch Dompe und Balde und Jatta und Ferrei. Und Schalke war nicht gut, du hättest auch sagen können, okay, wir lassen die jetzt ein bisschen kommen, aber bringen frische Kräfte. Wir kontern und dann machen wir das 3:1. Aber sein Motto war Safety first und das passt so gar nicht zu dem, was Steffen Baumgart ausstrahlt, finde ich. So dieses Powerfußball, diesen Powerfußball, den er ja nicht nur durch seine Art, er hat auch bei Temperaturen um 4 Grad herum natürlich das Kult-T-Shirt mit der Raute und mit der 72 und seine kultige Schiebermütze mit seinem Geburtsjahr 1972 getragen. Aber er steht ja auch schon so für diesen leidenschaftlichen Powerfußball. Natürlich nicht so wild wie Tim Walter, aber auch aus einer geordneteren Defensive, aus einer besseren Grundordnung heraus. Aber das war feige. Und ich glaube, das war auch Teil der Analyse von Stefan Kunz. Und deswegen ist Baumgart am Tag danach entlassen worden.
Ja, aber dazu muss man jetzt, wenn man sich die Historie anschaut, ja auch noch sagen, dass Stefan Kunz ihn ja ohnehin ein bisschen mehr auch auf Bewährung hat in der Sommerpause in die neue Saison gehen lassen. Also was man ja so...
Findest du?
Ja, das ist zumindest so das, was man so zwischen den Zeilen gelesen hat und auch gehört hat. Also
es war doch so, also dass er hat ja, nachdem er die Mannschaft von Walter übernommen hatte, auch den Aufstieg nicht geschafft.
Genau.
Und dann gab es ja eine Analyse, die wurde ja dann auch erst mit Jonas Bold noch durchgeführt.
Genau.
Und der ist ja auch Geschichte beim HSV, dessen Nachfolger ist Stefan Kunz geworden. Und der hat sich dann ja in seiner Antrittspressekonferenz relativ schnell pro Baumgart geäußert und hat gesagt, natürlich bleibt das mein Trainer. Er war auf jeden Fall angezählt, ne? Weil er halt auch diesen Aufstieg, der ja auch in der Rückrunde der vergangenen Saison schon möglich gewesen wäre, nicht geschafft hat. Das stimmt, aber ich glaube, Kunz hat immer so gewirkt, als würde er Baumgart stützen und auch unterstützen.
Die Einschätzung teile ich nicht ganz. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass diese Analyse dann auch eher so ausgefallen ist, weil man vielleicht zu dem Zeitpunkt ja auch nicht vielleicht sofort mit einem Trainerwechsel starten wollte, weil ja vielleicht auch hinten raus die Argumente auch nicht nur gegen Baumgart gesprochen haben, wenn man sich die Art und Weise, wie der HSV den Aufstieg verpasst hat oder verspielt hat, angeschaut hat. Aber ich hatte nie so richtig das Gefühl und den Eindruck, dass Stefan Kunz da jetzt wirklich ankommt und sagt, also Steffen Baumgart ist absolut ohne Wenn und Aber mein Trainer, weil da gab es ja auch so unterschiedliche Geschichten drumherum und ich glaube schon, ich hatte zumindest den Eindruck, dass er weniger Kredit hatte als zum Beispiel Tim Walter unter Jonas Bold, weil die sind ja quasi so unisono, haben sie es versucht, gemeinschaftlich mit derselben Einstellung den Aufstieg zu schaffen. Das hat natürlich, wie wir alle wissen, nicht geklappt. Dann war irgendwann Tim Walter Geschichte, dann war Jonas Bold Geschichte, ist logischerweise dann ja auch der Manager, der das dann auch zu verantworten hat, welchen Trainer man holt und welche sportlichen Erfolge man schafft. Und ich hatte so das Gefühl, dass Steffen Baumgart eher so ein Überbleibsel war aus der Jonas Bold-Ära und Stefan Kunz sich möglicherweise vielleicht eine andere Philosophie vorstellt. Und mit Philosophie meine ich auch vielleicht so ein bisschen mehr so die menschliche Herangehensweise. Wer Stefan Kunz kennt, der weiß, der ist eher so der freundliche, charmante, liebevolle, empathische, charmant habe ich schon gesagt, Mensch, so, ne, und Steffen Baumgart ist ja schon mehr Haut drauf. Und von daher kann ich mir vorstellen, mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit beim VfL Wolfsburg zwischen Jörg Schmadtke und Bruno Labbadia. Da prallen halt einfach so Welten aufeinander und von daher ist es für mich jetzt keine Überraschung. Am Ende, das ist jetzt eine Floskel, gibt dir der Erfolg ja auch recht. Also solange es läuft, ist ja auch alles gut. Aber eben jetzt ist dieser Erfolg, beziehungsweise aus der Ergebniskrise wurde dann irgendwie eine richtige Krise, wurden schlechte Ergebnisse in Serie. Und von daher wundert es mich nicht. Aber deswegen auch die Frage, wer soll's denn machen? Wer ist denn jetzt der Richtige? Wir suchen seit 7 Jahren einen, der das machen könnte. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich so unterschiedliche Postings mir auch bei Instagram angeguckt habe, so von HSV-Fans, die da zu sich geäußert haben, die dann sowas schreiben, so Urs Fischer, bitte übernehmen Sie. Das wäre für mich so genauso dieser Trainer, der so ein fast immer noch, obwohl er dann irgendwann ja nicht mehr erfolgreich war beim ersten FC Union Berlin, immer noch so einen super Ruf genießt, als sympathischer Mensch, als der seinen eigenen Fußball einem Verein aufgedrückt hat und so. Wenn der jetzt nach Hamburg geht, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dann versaut er sich genau diese Karriere. Weißt du, dann steht bei LinkedIn, es ist eigentlich so, dass du sagst, so Top-Jobprofil, Top-Trainerstation, super Typ, ist gerade offen für Angebote und dann steht er irgendwann 8 Monate HSV und dann ist er wieder in einer ganz anderen Liga zu finden, in einem ganz anderen Regal zu finden.
Ja, oder 9 Monate HSV. Steffen Baumgart war exakt 9 Monate HSV-Trainer. In 9 Monaten. In dieser Zeit kann ja in der Menschheit etwas Kleines, Großes gedeihen und entstehen. Ja, bei ihm ist da nichts Großes entstanden. Ich finde ihn als Typen irgendwie sympathisch. Ich glaube, das geht den meisten Fußballfans so, auch wenn sie keine HSV-Fans sind. Als Typen finde ich ihn auf jeden Fall authentisch, aber als Trainer überbewertet. Ich finde, das Spiel gegen Schalke hat er vercoacht und das ist in den vergangenen Wochen nicht das einzige Spiel gewesen, bei dem Beobachter zu dieser Analyse gekommen sind, dass Baumgart ein Spiel vercoacht hat und ja, vielleicht ist er auch ein bisschen überbewertet. Und wer wird der neue Trainer? Also ich lese dir jetzt mal die Namen vor. Ich habe heute viel quer gelesen. Natürlich weiß ich auch nicht, wer neuer Trainer wird, aber man kann natürlich über einige diskutieren. Und so ein paar Namen, die ich da gelesen habe, Urs Fischer hast du gerade genannt, David Wagner, Thorsten Lieberknecht, Lukas Kwasniok, aktuell ja Tabellenführer mit Paderborn, Ruud van Nistelrooy, der ja als Interimstrainer bei Manchester United erfolgreich war und die guten alten erfolgreichen Zeiten beim HSV als alterner Alster auch miterlebt hat. Bruno Labbadia, Niko Kovac, den Namen habe ich auch gelesen. Jetzt habe ich hier so ein paar Namen hingeschmissen. Welchen würdest du denn oder was glaubst du denn, welcher Name wäre dann realistisch? Wer könnte von diesen Namen, die ich gerade genannt habe, am Ende tatsächlich HSV-Trainer werden?
Also wer HSV-Trainer werden könnte und wen ich auch persönlich am besten fände, das ist Thorsten Lieberknecht, weil ich wirklich ein ganz großer Fan ist zu viel gesagt, aber ich mag Thorsten Lieberknecht einfach sehr, sehr gerne. Hab mit ihm sehr, sehr gerne in der Zeit zusammengearbeitet, als ich sehr, sehr viel über Eintracht Braunschweig berichtet habe, als sie damals in die erste Liga aufgestiegen sind. 2012, 2013 war das. Und hab ihn immer als sehr authentischen, auch als nahbaren, als ehrlichen und als gleichzeitig aber auch emotionalen und akribischen Menschen wahrgenommen, der seiner Mannschaft viel abverlangt, aber auch irgendwie viel zugesteht und auch einen Entwicklungsprozess zulässt. Und mich haben damals, du erinnerst dich vielleicht auch, die Kollegen vom Hessischen Rundfunk gefragt, so, oder haben uns auch damals mal gefragt, so, ja, hier, Thorsten Lieberknecht jetzt zu Darmstadt. Da habe ich gesagt, nee, das ist, für mich ist das ein guter Trainer. Für mich ist das auch ein richtig guter Zweitligatrainer. Also das ist, glaube ich, einer, der kann eine Mannschaft auch hinter sich bringen und hat für mich dann auch den taktischen Sachverstand. Jetzt habe ich, wenn ich jetzt über jeden Kandidaten so lange rede wie über Thorsten Lieberknecht, dann wird die Folge 3 Stunden lang. Aber
ja, aber es ist ja interessant, dass du, ich habe dich ja gefragt und du hast den Namen genannt. Ich glaube nur, weißt du, warum ich nicht glaube, dass Thorsten Lieberknecht Baumgart Nachfolger wird? Ja? Weil man verpflichtet als Verein ja dann immer den anderen Trainertypen oder einen anderen Trainertypen als der gerade geschasst wurde. Und ich glaube, dass Lieberknecht und Baumgart schon ähnliche Trainertypen sind.
Ja,
ich glaube, weil sie beide über die Emotionen kommen. Der Spielstil ist auch ähnlich. Du hast gesagt, der Lieberknecht sei ein guter Zweitligatrainer, aber der HSV sucht, glaube ich, einen guten Erstligatrainer. Ja. Das würde schon passen, aber ich glaube einfach, es wird nicht Lieberknecht sein, es wird nicht auf ihn hinauslaufen, weil sich beide, also er und Baumgart, sich zu ähnlich sind.
Ja, das ist auch ein Argument, hatte ich auch gerade eben im Kopf, aber ich glaube, dass Lieberknecht schon noch ein paar PS weniger von diesem abgedrehten Kultigen ist, so, weißt du, da ist irgendwie weniger Schiebermütze dabei und weniger mit in Anführungsstrichen freiem Oberkörper an der Seitenlinie stehen, sondern das ist irgendwie schon noch ein bisschen besonnener, würde ich sagen, aber sei es drum, das Gefühl glaube ich auch, also weiß ich auch nicht, also ich glaube, dass Thorsten Lieberknecht das natürlich machen würde, der ist ja auch im Norden zu Hause so mit Braunschweig, also kommt er ursprünglich aus der Pfalz, aber trotzdem glaube ich, mit seiner Familie und so, das würde er machen. Ich glaube, jeder Trainer so in dem Regal würde das mit dem HSV irgendwie versuchen wollen, was ja nach wie vor auch eine spannende Aufgabe ist. Und Urs Fischer, glaube ich, muss es noch nicht machen. Bei Niko Kovac, ich sag mal so, finde ich, also ich glaube, der muss es erst recht noch nicht machen. Ich glaube, der kann noch immer auch einen guten Erstligisten bekommen oder zumindest einen Erstligisten, der dann vielleicht auch eine vakante Stelle hat. Und ich finde gleichzeitig so dieses Niko Kovac, Ruud van Nistelrooy Denken ist wieder auch so ein Stück weit HSV. Erinnere dich daran, als sie...
Na Moment, da muss ich jetzt den HSV in Schutz nehmen. Der HSV denkt ja nicht so. Das sind Namen, die Journalisten einfach mal so ins Spiel bringen. Das habe ich gelesen in Online-Portalen, in der dpa, beim Sportinformationsdienst. Ich habe heute beim NDR gearbeitet, da liest man dann die Agenturen, also SID und dpa, auf den Seiten, die man so absurft. Kicker.de, da wird der Name Labbadia etwas größer gehandelt. Also das sind jetzt keine Menschen, mit denen der HSV verhandelt. Das sind einfach, so wie wir jetzt auch über ganz andere Kandidaten spekulieren könnten, sind das die Namen, die bei den Spekulationen einen Tag nach der Trainerentlassung jetzt zum Vorschein gekommen sind. Also die sind nicht vom HSV bestätigt worden, also mit denen verhandelt, zumindest offiziell keiner. Das muss man, finde ich, fairerweise sagen.
Das ist richtig, aber ich erinnere mich auch an die Zeit, als Jonas Bolt angezählt war. Da waren wir ja auch alle, ich glaube, du warst gar nicht dabei, ne, beim Spiel HSV gegen Holstein Kiel noch in der zweiten Liga, aber auf jeden Fall war ich dabei und habe mich da dann auch nochmal mit, ich sag mal, so expliziten HSV-Reportern unterhalten, die dann ja manchmal auch noch ein bisschen mehr Insider kennen, und die haben dann damals gesagt, so ja, man denkt dann hier irgendwie darüber nach, ob man in der nächsten Saison, Raoul oder Felix Magath oder was auch immer so in der Größenordnung irgendwie versucht, hierher zu holen. Und das ist dann irgendwie so, und gleichzeitig, dann war auch das Argument, und gleichzeitig fährt irgendwie ein Carsten Wehlmann aus Darmstadt an Hamburg vorbei, der die Liga kennt, natürlich jetzt auch in Kiel ein anderes Budget hat, aktuell auch natürlich keine Argumente auf seiner Seite, weil er vielleicht dann auch mal wieder keinen Erstligakader zusammengestellt hat, aber wie gesagt, das vielleicht auch gar nicht konnte, aber das ist ein anderes Thema. Aber man beschäftigt sich dann eher so mit solchen großen Namen, weil wir sind der HSV und so weiter und so fort. Und ich glaube eben, dass das vielleicht dann auch an der einen oder anderen Trainerpersonalie, die von außen reingebracht wird, ja wahrscheinlich auch irgendwo was dran sein wird.
Aber ich glaube, das sind alles wirklich Spekulationen in diesem konkreten Fall. Also der HSV hat sich ja festgelegt, Merlin Polzin, der Co-Trainer, der auch Interimstrainer war, nachdem Walter rausgeschmissen wurde, wird am Wochenende beim Spiel gegen den KSC auf der Bank sitzen, gemeinsam mit Loic Favé dann, der ja die U23 oder es ist eine U21 beim HSV, die zweite Mannschaft in der Regionalliga trainiert. Die beiden werden das machen. Aber ich finde, es sind trotzdem auch ein paar spannende Namen dabei. Van Nistelrooy würde ich ausschließen, der soll ja auch eine Anfrage von Leicester City haben. Der hat bei Manchester United ja auch als Interimstrainer einen ganz guten Job gemacht. Ich finde die Personalie Kwasniok total spannend. Den haben wir auch schon mal kennengelernt hier in diesem Podcast. Aber der ist Tabellenführer mit Paderborn. Der hat einen laufenden Vertrag. Den müsste man rauskaufen. Der hätte bestimmt Bock, so einen großen Verein zu trainieren. Uns hat er ja damals gesagt, sein Traum wäre der SC Freiburg, den mal zu trainieren. Christian Streich ist da nicht mehr, der Nachfolger von ihm ist nicht Kwasniok geworden, sondern Julian Schuster, der kommt aus der Nähe von Freiburg, deswegen hat er so eine enge Verbindung zum SC Freiburg, den Verein findet er gut, aber wenn du mit Paderborn jetzt auch schon so lange dabei bist, dann willst du doch jetzt auch diese Gruppe, zu der du ja eine emotionale Bindung aufgebaut hast, nicht im Stich lassen. Kannst du dir das vorstellen, dass der dann die Seiten wechselt und vom Tabellenersten zum Tabellenachten, der HSV ist gerade Achter, wechselt?
Überhaupt nicht. Also das wäre ja genau das, was man früher über Bernd Hollerbach gesagt hat. Das wäre ja Hochverrat oder wie war das? Irgendwie so ähnlich, ne? Wie war das nicht?
Ja, also genau. St. Pauli. Also der wechselte mal von St. Pauli nach zum HSV als Spieler noch, als aktiver Spieler.
Nein, das kannst du nicht machen. Also damit würdest du, finde ich, auch gleichzeitig, also wirklich auch ein Stück weit dein Image in der Branche kaputt machen. Also wenn du vom Tabellenersten wirklich dann wegwechselst, also das finde ich, also das macht gar keinen Sinn und das traue ich ihm auch nicht zu, auch wenn es vielleicht reizvoll ist, aber ich glaube, so ist dann halt auch dieses Trainergeschäft, dass du entweder als arbeitsloser Trainer in eine Periode stößt, wo vielleicht jetzt gerade, ja, weiß ich, 6 oder sagen wir mal 4 Erstligisten und 3 Zweitligisten gerade irgendwie eine Rauchade losgetreten haben. Und das haben wir ja auch schon mal journalistisch alles gesehen, dass das dann teilweise bis in die Verbandsliga, jetzt übertreibe ich, aber bis in die unteren Ligen so wie so eine Kettenreaktion, wie so ein Domino-Day hat. Und dann wird der anlassen, dann geht der dahin und so. Aber das hast du eben aktuell gerade nicht. Also Lukas Kwasniok würde ich persönlich ausschließen. Ich glaube, was ich auch noch sagen wollte, was natürlich auch ich glaube mittlerweile zu naheliegend ist. Ich glaube auch, dass der HSV sich A, selbst keinen Gefallen tun würde und letztendlich auch seinen Fans keinen Gefallen tun würde, wenn sie jetzt noch einmal wieder Bruno Labbadia verpflichten, nur weil er jetzt gerade in Hamburg wieder seine Runden um die Alster dreht. Das glaube ich tatsächlich nicht, gar nicht.
Ja, aber da ist es immer die Frage, wer sucht den Trainer? Stefan Kunz sucht den Trainer. Und Stefan Kunz und Labbadia, die waren nicht nur gemeinsam an den erfolgreichen Zeiten Anfang der 90er Jahre des ersten FC Kaiserslautern beteiligt, die sind auch befreundet. Und Labbadia 2009, ja, das war nicht so glücklich, als er damals von Leverkusen zum HSV kam, aber 2015 war er der Retter. Relegation in Karlsruhe geschafft. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er in seinem edlen Sakko über den Rasen rutschte und wahrscheinlich das Sakko dann noch wegschmeißen musste, weil keine Reinigung diese grünen Flecken jemals wieder rausbekommen hat. Ich glaube, das von den ganzen Namen, die ich genannt habe, ist das eine Fährte, die ans Ziel führen könnte. Ich habe aber noch einen, den ich nennen würde, aber du darfst gerne noch ein paar Sätze zu Labbadia sagen und jetzt die Replik loslassen auf das, was ich gerade gesagt habe.
Ich glaube einfach, dass man mit Labbadia schon wieder in der, genau, was du gesagt hast, man würde wieder in der Zeit von gestern leben oder in der Zeit von vorgestern. Und ich will ja gar nicht sagen, dass es ein schlechter Trainer ist. Ich glaube nur, dass du etwas wirklich irgendwie final Neues schaffen musst, um auch nach vorne zu gehen. Und wenn du jetzt ein Labbadia zurückholst, dann holst du auch gleichzeitig wieder die alte Zeit ein Stück weit zurück. Und wie gesagt, nochmal, damit will ich gar nicht sagen, dass das nicht passen würde.
Aber die alte Zeit war ja erfolgreich. Der HSV will ja die alte Zeit zurückholen. Nee, weil das Labbadia-Trainer war der HSV noch in der ersten Liga. Da will der HSV ja dringend wieder hin.
Genau, das ist absolut richtig. Aber ich sag mal so, wenn du, da sind wir wieder bei meinem Beispiel eines Familienunternehmens. Du kannst ja nicht sagen, so damals als Drogeriemarkt Schlecker, so wir bauen unser Unternehmen nochmal genauso auf, wie es in den 90er Jahren war. Aber als es in den 2000ern dann genau mit dieser Philosophie vor die Wand gefahren ist, dann bedurfte es ja schon rechtzeitig einer Korrektur deiner Statik und deiner Struktur und vor allen Dingen eben auch deiner Unternehmenssteuerung in dem Sinne, dass es rentabel ist. Und das hat man eben damals verpasst. Und dann kannst du noch so sehr sagen, aber wir waren mal in den 90er Jahren irgendwie die führende Drogeriemarktkette in ganz Deutschland. Wenn aber die Zeit dich überholt hat oder wenn du feststellst, dass dein Produkt eben nicht mehr gefragt ist. Und das kannst du ja momentan auf fast alle auf viele deutsche Traditionsunternehmen auch übersetzen. Kannst du auch sagen, wenn du dir VW anguckst, wenn du dir Bosch, wenn du dir Siemens anguckst. Du kannst ja nicht sagen, wir möchten jetzt ganz gerne nochmal wieder den VW Käfer herstellen.
Ja, aber so denkt ja kein Fußballsportvorstand. Nein, also die denken ja jetzt nicht so ums Eck wie du. Also das glaube ich nicht. Da geht es um Verfügbarkeit, da geht es um eine persönliche Bindung. Also du musst ja auch jemanden holen, den du vertraust und mit dem du, wie das Bolt mit Walter gemacht hat, dann auch mal so ein, zwei Krisen durchstehst. Und deswegen macht das schon Sinn, glaube ich. Aber mein Favorit, ja, von denen, die ich aufgezählt habe, wäre ein anderer. Aber erzähl du gerne nochmal von Familienunternehmen, wenn du möchtest.
Ich möchte einmal nochmal sagen, dass ich kann es auch abkürzen, dass ich es eigentlich gut fände, vielleicht sogar, ich glaube, das wäre für den HSV eine zu kleine Lösung vom Geschmack her. Aber wenn der aktuelle Co-Trainer, wie heißt er, Merlin Polzin, der hat Stallgeruch, der kommt aus der Kurve und du hast dahinter einen, wie wir auch schon gesagt haben, einen hochveranlagten Trainer mit Loic Favet, der beim FC St. Pauli beziehungsweise von Eimsbüttel als Mitte, Ende 20-Jähriger zum FC St. Pauli geholt wurde, der da viel gelernt hat, danach nach Basel gegangen ist unter Timo Schulz als Co-Trainer, der dann wieder in die Nachwuchsabteilung, in die U, wie sagen wir neuerdings, wir sagen U23, nee, wir sagen Nachwuchsbereich.
Der HSV hat eine U21, er ist Trainer dieser Mannschaft, aber er ist auch der Nachwuchschef des HSV.
Genau, und wenn du mit ihm quasi dann noch so ein taktisches und ein sachverständiges Brain noch zusätzlich an die Seite holst, dann wäre das meines Erachtens eigentlich etwas, was dem HSV am besten zu Gesicht stünde. Aber wie gesagt, nochmal, das ist wahrscheinlich dem großen HSV und damit meine ich jetzt auch den ganzen Interessenten, da reden wir natürlich auch über zahlungskräftige Sponsoren und nicht nur Herrn Kühne, sondern auch um alte Hanseaten, die da ihr Geld reinbuttern Jahr für Jahr. Ich glaube, dass denen halt eine zu geschmacksneutrale Lösung wäre.
Ich glaube, dass die jetzt gar nicht das Ausschlusskriterium wären. Polzin hatte ja dieses eine Spiel gegen Rostock. Das ging auch nur 2-2 aus. Okay, das ist lange her. 9 Monate und er bekommt jetzt das Spiel in Karlsruhe. Natürlich muss man das Ergebnis abwarten, aber ich glaube schon, dass der HSV langfristig dann eher einen erfahrenen Trainer holt. Deswegen ist mein Favorit von den gerade genannten Niko Kovac. Niko Kovac hat die Bayern trainiert. Er hat mit Eintracht Frankfurt Titel geholt. Er hat mit den Bayern auch Titel geholt. Er hat mit dem VfL Wolfsburg nicht so erfolgreich gespielt. Er hat beim HSV gespielt. Er ist ein großer Name. Vielleicht wartet er auch darauf, dass bei seinem Herzensklub Hertha BSC Christian Fjell entlassen wird, da eine Stelle frei wird. Er ist jemand, den ich mir sehr gut in dieser großen Weltstadt. Das ist ja die Selbstwahrnehmung vieler Hamburgerinnen und Hamburger, dass er sich in der Weltstadt Hamburg wohlfühlen würde. Niko Kovac, ein Mann, der was hermacht, der ist attraktiv, der ist ein Weltmann. Er war ja auch schon mal kroatischer Nationaltrainer, dass er mit seiner Ruhe und mit seiner Ausstrahlung und mit seiner Aura derjenige ist, dem man vielleicht die Verantwortung, diese Mannschaft in die erste Liga zu führen, übertragen könnte. Das kann ich mir vorstellen, wenn er denn will. Und klar, ich habe jetzt seine ganzen Vereine aufgezählt. Das waren alles Erstligisten. Die kroatische Nationalmannschaft ist auch eine Nationalmannschaft, die zu dem obersten Regal gehört. Aber ich glaube, der HSV ragt ja von vielen Zweitligisten, die es da gibt, heraus. Er ist nicht mehr der Leuchtturm der zweiten Liga. Es gibt Schalke, es gibt Köln, es gibt Hertha, es gibt den HSV. Aber ich glaube, das wäre ein Verein, mit dem sich auch Kovac anfreunden könnte. Das könnte passen, das ist so mein Gefühl.
Ich finde, es gibt zwei Sachen, die dagegen sprechen. Das eine ist, dass
Robert Kovac.
Ich glaube, dass er tatsächlich noch nicht so weit ist. Also ich glaube, dass er noch deutlich
überqualifiziert.
Ja, ein Stück weit, dass er noch deutlich höhere, bessere und vielleicht auch, und das wäre das zweite Argument, finanzkräftigere Vereine bekäme. Ich weiß damals beim...
In Nago war er ja auch, ne? Monago habe ich ganz vergessen.
Ja, genau. Und ich weiß auch damals, ich bringe gleich übrigens noch einen Namen ins Spiel, den ich mir dann vielleicht auch schon eher vorstellen könnte. Aber das wäre dann auch nur vielleicht so eine fühlige Geschichte. Also was ich erstmal sagen wollte zu Niko Kovac ist, ich weiß doch damals, als er beim VfL Wolfsburg war, da war er, glaube ich, hinter dem damaligen Bayern-Trainer, der Trainer, der am zweitbesten bezahlt wurde in der ersten Liga mit, glaube ich, 5 Millionen, die er da im Jahr beim VfL Wolfsburg verdient hat. Ich kann mir vorstellen, dass er im Fürstentum auch relativ gute Verträge unterzeichnet hat. Und ich glaube, das passt noch nicht. Ich glaube, Niko Kovac hat den HSV sozusagen noch nicht nötig. Das ist das eine. Und das andere ist, wer ja auch wieder in der Stadt ist, beim HSV, ist ja, also nicht beim HSV, sondern in Hamburg, das ist ja Jörn Wolf. Und wir wissen ja, dass Jörn Wolf, der frühere Pressesprecher, genau, mit Roger Schmidt um die Welt gereist ist, unter anderem nach China, nach Eindhoven und zuletzt nach Lissabon. Vielleicht ist Roger Schmidt auch ein Thema.
Aber der war bei Benfica, der ist wirklich eine Nummer zu groß für den HSV. Also das ist wie Van Nistelrooy. Van Nistelrooy hat ja, weil er ja ein Weltklasse-Spieler war, einen größeren Namen, aber Roger Schmidt ist natürlich der größere Trainer. Das ist nicht machbar, glaube ich. Also da entsteht kein Match. Das glaube ich nicht.
So, ich habe hier gerade.
Würde ich zu 100% ausschließen.
Jetzt taucht er schon wieder in unserem Podcast auf. Mein Kumpel Martin hier, den habe ich hier ausgesperrt, während ich hier diese Folge aufzeichne. Und jetzt habe ich gerade eben gemerkt, dass die Türklinke sich bewegt hat. Also es sind keine Kinder mit Bauchweh, die hier reinkommen, sondern...
Willst du ihn mal kurz reinlassen und ich überbrücke so ein bisschen?
Nee, ich habe ihn reingelassen.
Das neulich auch schon mal
gemacht. Ich bin zur Tür gegangen, habe die Tür geöffnet, habe ihn reingelassen.
Multitasking-fähig.
Also ich bin das...
Schöne Grüße.
...dem HSV voraus, wenn hier jemand vor der Tür steht, dann kann ich ihn einfach reinlassen.
Boah, jetzt haben wir aber echt lange über den HSV geredet. Ich finde, die Folge muss auf jeden Fall einen HSV-Titel tragen. Vielleicht sowas wie, wenn die Schiebermütze ihren Hut nehmen muss.
Ja, okay. Wieso nicht? Finde ich gar nicht schlecht. Oder wenn der Baumgart schon vor Weihnachten geschlagen wird. Aber auch die Schiebermütze finde ich gut.
Ja, genau. So, und jetzt haben wir ja noch zwei andere Vereine, über die wir reden müssen, finde ich. Holstein Kiel gegen Mainz 05, das war nix und ebenso wenig war es was mit dem FC St. Pauli gestern bei Borussia Mönchengladbach.
Weißt du,
wollen wir mit deinen Kielern anfangen?
Weißt du, was die Holstein Kiel-Spieler gestern gesagt haben nach Abpfiff?
Scheiße.
Nee, die haben gesagt, du die erste Liga, das ist irgendwie nicht so meins.
Ich fand aber das, was Nikolai Remberg gesagt hat, herrlich ehrlich. Also der hat das Wort Katastrophe in den Mund genommen. Er hat, ich krieg's jetzt nicht im Original Wortlaut zusammen, aber sinngemäß gesagt, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Auf dem Platz hat sich das unfassbar schlimm angefühlt. Sie wären nämlich viel gerannt, aber nie hingekommen. Die Mainzer waren immer schneller. Er hat von einem beschissenen Tag der ganzen Mannschaft gesprochen. Und das ist, glaube ich, eine treffende Zusammenfassung. Marcel Rapp hat ja schon nach 33 Minuten, glaube ich, die ersten Wechsel vorgenommen. Porat und unser gemeinsamer Freund Gigovic kamen rein für Puchacz und Machino. Und Gigovic mit einer seiner ersten Aktionen, zack, Ball mit der Hand geblockt im Strafraum, Handelfmeter für Mainz. Ja, so kann es laufen. Also da lief irgendwie alles gegen Holstein Kiel. Ist das Zufall oder ist das dann vielleicht die, und das ist ja der Verdacht, der immer häufiger geäußert wird, die nicht vorhandene Erstligareife? Wie siehst du das als Befangener?
Ja, also da bin ich gar nicht so sehr befangen in der Analyse, als dass ich das ja auch neutral beobachten kann. Also vor dem Hintergrund, dass ich eine klare Sicht auf die Dinge habe. Und genauso wie immer Glück können ist, ist halt immer Pech dann auch Unvermögen. Und ich denke mir so, ja, es gibt diese Spiele wie gegen, von mir ist auch gegen Heidenheim, wo sie jetzt gewonnen haben, aber auch gegen Werder, wo sie gut mitgespielt haben. Jetzt zähle ich nicht wieder alle auf, wie mit, weiß ich, Hoffenheim, wo auch was drin gewesen wäre, oder
in Leverkusen,
ja, einen Punkt geholt. Leverkusen einen Punkt geholt, genau. Aber am Ende kristallisiert sich eben für mich heraus, dass der Entwicklungsprozess, den Holstein Kiel eben auch sichtbar hat, dass der aber nicht schnell genug ist, um den Fortlauf der Saison einzuholen. Und was ja auch ganz normal ist in einem Entwicklungsprozess, dass es auch immer mal wieder Rückschläge gibt. Und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Marcel Rapp andauernd alles versucht und versucht ja auch immer schnell zu korrigieren. Und dass er jetzt so früh gewechselt hat, ist in dem Sinne keine große Überraschung, weil er ja auch häufig schon zur Halbzeit immer zwei oder dreimal durchtauscht. Also er passt ja stets und ständig alles Mögliche an. Und du hörst gleichzeitig Woche für Woche auch immer die gleichen Konferenzen, Pressekonferenzen, Medienrunden vor dem Spiel. Ja, wenn wir das abrufen, was wir dann uns auch erarbeitet haben und was wir unter der Woche hatten, einen guten Trainingsbetrieb, eine hohe Intensität und dies und das, und wenn wir da unsere Fehler abstalten und vorne konsequenter vor dem Tor sind, das muss er natürlich auch alles sagen. Aber ich habe so das Gefühl, dass also ich bin noch nicht so weit. Ich habe gestern das erste Mal gehört in einem Beitrag, den ich gesehen habe, in Zusammenfassung zu dem Spiel, habe ich jetzt das erste Mal gehört, dass das Holstein Kiel jetzt das erste Endspiel hat am Freitag beim FC St. Pauli. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man sich natürlich vielleicht auch ein bisschen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht auch ein bisschen unberechtigterweise Hoffnung macht gegen Mainz, weil das sind dann so diese Namen, die sind nicht so klangvoll, aber trotzdem musst du einfach auch ganz klar festhalten, auch Mainz 05 ist natürlich ein Erstligist, der seit, ich weiß nicht genau, aber ich sage jetzt mal seit 15, 16 Jahren durchgehend in der Erstliga spielt. Die haben mit Jonathan Burkhardt einen deutschen A-Nationalspieler, die haben mit Nadim Amiri auch noch einen früheren deutschen A-Nationalspieler in ihren Reihen. Die haben einfach eine so gefestigte Erstligatruppe.
Sind die auswärts mega
auswärts
stark,
noch,
ne?
Ungeschlagen.
Acht Spiele jetzt ungeschlagen.
Genau, ja. In dieser Saison. Und dann denkst du natürlich als Holstein Kiel Fan oder auch ganz generell, denkt man so, ja, okay, gegen die zu Hause, da sollte es doch dann einfach reichen, und dann werden dir da aber auch ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Und ich bin da trotzdem davor und hatte ja auch, das kann ich ja sagen, vor der Saison, das weißt du ja auch, habe ich ja so einen Stadionrundgang da durchs Holstein-Stadion gemacht, mich mit Wolfgang Schwenke, mit dem Geschäftsführer, unterhalten, der ja auch so ein bisschen Einblicke gegeben hat. Und mir wird irgendwie immer mehr das klar, was der damals schon angekündigt hat, dass die erste Liga natürlich nicht abgeschenkt wird, aber trotzdem tatsächlich eher ein Betriebsunfall ist. Man ist aufgestiegen aus einer Situation, in der man auch nicht der Favorit auf den Aufstieg war, und dass man bei diesem Kieler Weg, ne, diese Talente zu entwickeln, junge Spieler zu holen, dass man aber mit diesem Kieler Weg einfach doch mehr eingepreist hat, dass man direkt wieder absteigt und dass es einer Sensation gleich käme, wenn man die Klasse hält. Und das merkst du jetzt einfach. Genau so ist es. Also am Ende kann man auch noch nicht mal Carsten Wehmann einen Vorwurf machen, weil auch der bekommt ja nur ein gewisses Geld zur Verfügung, und Marcel Rapp kannst du dann auch keinen Vorwurf machen, weil er dann wiederum ja mit den Spielern, mit dem Kader arbeiten muss. Aber ich glaube einfach, dass das einfach nicht reicht. Nicht nur ich glaube es nicht, sondern man sieht es ja Woche für Woche, dass egal wie weit und wie groß du diese Mannschaft noch weiterentwickelst, dass es nicht reicht. Ich finde es beachtlich, dass die Fans das trotzdem nach wie vor honorieren, also dass
Die sind zum ersten Mal in der ersten Liga. Also das wäre ja blöd, wenn die da jetzt pfeifen würden. Also das wäre ja asozial sogar.
Ja, gut, aber es gibt natürlich trotzdem auch immer zwischen, also hat es ja auch schon Erstligisten oder Aufsteiger gegeben, die dann auch irgendwie Kurzschluss reaktiv waren und den Trainer entlassen haben oder dass die Fans auch mal gekippt sind. Aber das Einzige, was ich schade finde, dass man nicht versucht, also wahrscheinlich hat man es versucht, aber ich weiß ja nicht, also ich hätte es mir gewünscht, dass man mit 2, 3 Leihspielern tatsächlich einfach nochmal versucht, so kurzfristig ein bisschen mehr Qualität in den Kader zu bekommen, weil das.
Aber
das,
es gibt auch Leihspieler, ne? Hier Knutzen und Gigovic, sind die nicht ausgeliehen sogar?
Nee, die gehören.
Fest verpflichtet, okay. Nee.
Also du genau.
Ja, also man muss ja mal gucken. Ich meine, Phil Harris, der hatte ja zumindest mal einen Torschuss in der zweiten Halbzeit, hat glaube ich 8 Meter übers Tor geschossen. Der hat in der letzten Saison für den FC Homburg gespielt. Ja. Stürmer, hat ja neulich auch sein erstes Bundesliga-Tor gemacht, aber der ist jetzt immer in der Startelf. Und Holstein holt Spieler aus der Regionalliga, ne? Und die sind dann auch, Max Gischwil ist auch Stammspieler, der kommt jetzt nicht aus der Regionalliga, aber der hat in der vergangenen Saison noch mit dem SV Sandhausen in der dritten Liga gespielt. Und solche Spieler hat Kiel nicht verpflichtet, um sie irgendwie an Position 19 oder 20 im Kader zu setzen, sondern die sind wichtig, die spielen plötzlich auch, ne? Und ja, das ist denn ein zu hoher Qualitätssprung. Das, ja, ich glaube, da reicht es dann nicht, auf Strecke in der ersten Liga zu bleiben. Und beim FC St. Pauli reicht es, und das ist jetzt auch, ich komme mir vor wie jemand, der immer denselben Scheiß erzählt, das ist, es reicht vorne nicht. Es reicht hinten und vorne nicht, wäre der falsche Satz. Es reicht vorne nicht. 7 Tore nach 11 Spieltagen. St. Pauli hat in der ganzen Saison so oft getroffen wie Tim Kleindienst insgesamt. 7 Tore hat der gemacht für Borussia Mönchengladbach. Gestern ja auch eins beim 2:0 Sieg der Gladbacher gegen St. Pauli. 2:1 hätte bedeutet, dass St. Pauli auch ein Tor macht. Es gab 3 Chancen. Ich habe das Spiel erst ab der 75. gesehen, weil wir gestern bei Freunden eingeladen waren. So eine Einladung am Sonntagnachmittag ist ja selten um 13 Uhr, die war um 15 Uhr und ich hatte darauf spekuliert, dass ich mir die zweite Halbzeit vielleicht dann noch angucken könnte, habe darauf gedrängt, dass wir um 18 Uhr loskommen, da Viertelstunde Rad fahren und dass ich dann die zweite Halbzeit komplett sehe. Dann hatte ich aber das Halbzeitergebnis gesehen und dann war es mir doch gar nicht mehr so wichtig, die zweite Halbzeit komplett zu sehen. Ich habe die letzten 15 Minuten gesehen und habe ich tatsächlich 3 Chancen gesehen, habe dann aber erfahren, ja, das waren aber auch die einzigen Chancen, also von Gila Vogie, von Wahl und von ich weiß gerade nicht mehr, wer die dritte Chance hatte. Also bei St. Pauli ist es vorne ein Riesenproblem und man merkt der Mannschaft jetzt auch an, dass sie immer seltener die länger werdende Verletztenliste kompensieren kann. 6 Spieler haben da gefehlt. Ich nenne jetzt die Namen, die kennt jetzt auch nicht jeder, aber es sind ein paar wichtige Spieler dabei. Dzwigala, Metz, Stammspieler Karol Metz, Metcalf, Wagner, Banks und Saad, vor allen Dingen Elias Saad. Und Karol Metz haben dieser Mannschaft gefehlt. Und ja, aber jetzt trifft St. Pauli am Freitag auf einen Gegner auf Augenhöhe. Und da ist ja alles drin. Wie geht's denn aus am Freitag am Millerntor? Was glaubst du?
Also Freitagabend Millerntor ist ja klassischerweise, würde ich sagen, immer erstmal ein stärkeres Heimspiel. Und von daher glaube ich, das sagt mir zumindest mein Gefühl, dass ja, dass St. Pauli das für sich entscheiden wird. Und dann wird das natürlich schon richtig bitter, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, so
sehr. Nee, das wäre gut.
nein, aber ich meine jetzt so aus Kieler Sicht, so sehr die Serie des FC St. Pauli ja so ein bisschen auch mit der von Holstein Kiel zu vergleichen ist, haben sie trotzdem zum Beispiel mit diesem Auswärtssieg beim SC Freiburg halt mal so einen Flock reingehauen. Und
In Hoffenheim auch, ne? Also St. Pauli hat ja auch 3 Punkte mehr als Kiel, ne?
Genau. Aber eben auch nur 3 Punkte, aber du kannst dich eben als St. Pauli-Fan oder als St. Pauli so ein bisschen darauf verlassen, dass Bochum und Holstein Kiel eben zumindest nicht mehr Punkte holen als du. Und von daher sag ich mal so, selbst wenn diese Punkte, was sind das, 8 Punkte, ne? Selbst wenn diese 8 Punkte...
Ja, 8, 5, 2, St. Pauli, Kiel, Bochum, Heidenheim hat 10 und ist 15.
Genau, auch wenn diese 8 Punkte nach 11 Spieltagen natürlich auch deutlich zu wenig sind, aber dann ist es trotzdem eben noch nach wie vor die Möglichkeit über die Relegation, Stand jetzt so, ne? Und deswegen würde ich sagen, ja, ich mach's kurz, ich glaube, dass St. Pauli gewinnt.
Gehst du hin? Bist du da?
Ich bin wahrscheinlich tatsächlich da. Also ich habe die
doch die Möglichkeit, über meinen Kumpel Basti wahrscheinlich ins Stadion zu kommen. Ja, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, okay, dass da der da arbeitet beim FC St. Pauli, beziehungsweise dafür den...
Der sorgt dafür, dass die Leute, die ein bisschen mehr Geld für Fußballspiele ausgeben, auch lecker Essen kriegen.
Ja, tatsächlich so ein bisschen, aber hauptsächlich ist er eigentlich seit dieser Saison für alle Veranstaltungen außer Stadionführung im Millerntor verantwortlich.
Ja, und ich hoffe auf eine sportlich hochwertige Veranstaltung am Freitag. Ich werde auch da sein. Ich gucke mir das mit Freunden an. Also ja, dann offenbar nicht mit dir, weil du bist ja auch da, aber in einem anderen Bereich. Aber vielleicht sehen wir uns ja. Doch, ein Freund bist du auch. Du wirst auch nach dem Spiel noch ein Freund sein, egal wer da gewinnt, auch wenn Kiel gewinnen sollte. Ich glaube, das wird ein echt schlechtes Spiel, weil beide Mannschaften ja auch wissen, so nach dem Motto, ey, wenn wir jetzt gegen die, das sagt man vielleicht bei St. Pauli intern, nicht gewinnen, ja, gegen wen denn dann? Da muss doch jetzt endlich mal das erste Heimtor her. St. Pauli ist noch ohne Tor am Millerntor und der erste Heimsieg. Die Kieler werden ähnlich argumentieren. Ja, Moment mal, wenn wir jetzt gewinnen wollen, dann ja wohl gegen die. Dann können wir rankommen, dann sind wir punktgleich. Und ich glaube, diese Ausgangslage und die negativen Eindrücke, denn es waren beides schlechte Leistungen gestern, von St. Pauli in Gladbach, von Kiel gegen Mainz ebenso. Diese negativen Eindrücke und ja, dieser Druck, der da schon ein bisschen aufkommt, werden, glaube ich, dazu führen, dass das ein echt schlechtes Spiel wird. Und ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich glaube, es steht lange 0-0 und ich hoffe dann irgendwie auf ein spätes Tor wie St. Pauli, so typisch Millerntor, sowas früher dann zwischen der 85. und 90. 1-0 und alle drehen durch. Aber vielleicht geht es auch genau andersrum aus. Also ich habe da gerade nicht so ein richtiges Gefühl. Ich brauche noch ein paar Tage, um ein Gefühl für dieses Spiel aufzubauen.
Aber wollen wir uns denn im Vorfeld rund um das Stadion nochmal treffen? Dann lade ich dich auf einen Flens und du mich auf einen Astra ein.
Ja, Flens gibt's da ja nicht.
Dann bringe ich dir einen Flens mit.
Okay, ja, das können wir machen. Aber nicht, dass du dann flänst.
Nee, das kommt erst später wahrscheinlich.
Wenn es schief geht.
Ja.
Oh Mann, jetzt haben wir uns aber schön abgearbeitet, eine norddeutsche Folge. Ich weiß, wir haben auch viele Hörer in Südafrika natürlich, weil Fabian ja täglich Werbung macht für unseren Podcast, aber auch in anderen Teilen der Republik, also in anderen Teilen Deutschlands. Aber wir reden ja auch über Vereine, die in der ersten Liga spielen. Und wir haben jetzt auch sehr lange über den großen HSV geredet, der natürlich auch Strahlkraft über die zweite Liga hinaus hat, der in das ganze Land strahlt. Und weißt du übrigens, was mir passiert ist beim HSV? Und da muss ich alle HSVer loben. Ich bin ja mit dem Fahrrad hingefahren, ne? Mhm. Also ich habe ein neues Fahrrad, das habe ich nicht genommen, da hatte ich dann keinen Bock drauf, weil das steht hier hinten, das hätte ich dann erst nach vorne holen müssen und ich habe noch so ein anderes Fahrrad, mit dem fahre ich dahin. Ich brauche ja nicht lange von hier, wo ich wohne, vielleicht 7 Minuten mit dem Fahrrad dahin. Und es gibt ja so Fahrradständer, die sind, wenn man auf den Haupteingang zurollt, gar nicht weit weg vom Presseeingang, links davon stehen dann die großen Schnittmobile und Ü-Wagen der übertragenen Fernsehsender. Das waren ja mit Sky und Sport 1 zwei Sender am vergangenen Samstag, weil es das Topspiel der zweiten Bundesliga war. Da habe ich mein Fahrrad da abgeschlossen und dann war das Spiel einmal vorbei. Ich gehe zurück zu meinem Fahrrad und stelle fest, Kacke, ich habe zwar mein Fahrrad abgeschlossen, aber ich habe meinen Fahrradschlüssel am Fahrradschloss stecken lassen.
Oh.
Sollte man nicht tun. Aber es war alles noch da. Also da waren nur ehrliche Menschen. Keiner hat die Gunst der Stunde genutzt und mein Fahrrad geklaut. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Nicht mal Helm-Peter, der ja viel Fahrrad fährt, hat die Gunst der Stunde genutzt und mein Fahrrad mitgenommen. Danke dafür.
Ja, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also Hut ab, liebe HSV-Fans. Das habt ihr gut gemacht.
Ja, definitiv. So, wie wäre es mit ein bisschen Quizzen, ohne es zu wissen?
Lass uns das machen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, ich darf dir schon mal verraten, bei mir geht es thematisch auch um den HSV. Wie ist es bei dir?
Nee, bei mir geht es thematisch nicht um den HSV.
Wollen wir denn, weil wir ja eben gerade so ein bisschen wieder über den HSV geredet haben, jetzt thematisch anknüpfen und ich mache dann erst mein Quiz für dich. Also ich überrasche dich erst.
Ja, sehr gerne.
Es gab ja so viele HSV-Trainer. Der HSV wechselt oft seine Übungsleiter. Ich nenne dir jetzt 5 HSV-Trainer, die in den letzten 14 Jahren Trainer im Volkspark gewesen sind. Und du musst diese 5 Namen in die richtige Reihenfolge setzen. Vielleicht schaffst du es. Vielleicht scheiterst du aber auch, weil man mittlerweile völlig den Überblick verliert.
Okay.
Ich werde dir diese 5 Namen jetzt langsam vorlesen und du kannst dann ja schon mal so ein bisschen zurückdenken und dann vielleicht sogar die richtige Reihenfolge nennen.
Okay.
Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit.
Armin Fee. Hannes Wolf. Thorsten Fink. Bernd Hollerbach. Joe Zinnbauer.
Oh, das ist aber
diese
schwer.
Diese 5 Namen sollst du jetzt in die richtige Reihenfolge bringen. Ist das so schwer? Ich war mir nicht ganz sicher. Also an einer Stelle sicherlich, aber ja, aber ich lasse dir jetzt ein bisschen Zeit zum Denken. Soll ich die Namen nochmal sagen? Ich muss ja ein bisschen überbrücken, weil
das
wenn
war,
man denkt,
ganz kurz,
dann...
Armin Fee, das war Thorsten Fink, das war Bernd Hollerbach.
Hannes Wolf,
Bernd Hollerbach und dann hinten raus noch Joe Zinnbauer.
Ja, genau. Vielleicht auch für euch da draußen ein kleines Spielchen zum Mitraten und mitdenken, ohne Google zu Hilfe zu nehmen, ohne das Kicker-Sonderheft der Jahre oder die Kicker-Sonderhefte der Jahre 2010 bis 2024 zu Hilfe zu nehmen.
Ich überlege gerade, also ich glaube, dass Bernd Hollerbach war nach Hannes Wolf, ist das schon mal richtig?
Bernd Hollerbach war vor Hannes Wolf.
Ah, okay. Aber dann würde ich sagen, ist Hannes Wolf der Letzte sozusagen, weil er da ist der am Letzten.
Ja, genau,
da war.
Den kannst du ja von quasi der gar nicht allzu fernen Vergangenheit in die etwas ferner liegende Vergangenheit jetzt zurückgehen.
Ja, ich versuche das jetzt so ein bisschen erstmal so zu sortieren. Also genau, das ist denn der Letzte. Dann kommt danach Bernd Hollerbach. Also der kommt dann sozusagen in dem Ranking auf der 2, beziehungsweise bei dir dann an vorletzter Stelle. Und ich bin jetzt gerade so am Überlegen. Dann würde ich sagen, kommt Thorsten Fink.
Falsch.
Armin Fee?
Nee.
Joe Zinnbauer.
Ja, genau.
Okay, und dann war ich mir auch nicht sicher, ob jetzt, dann würde ich sagen, dann Thorsten Fink und dann Armin Fee?
Ja, das stimmt.
Ja, okay. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob Armin Fee sozusagen vor Thorsten Fink war, aber dann anscheinend doch, ja.
Armin Fee wurde nach einer hohen Pleite beim FC Bayern entlassen und zwar am 13.03.2011. Das Spiel habe ich damals gesehen und einige Kollegen, zu denen gehörte ich auch, haben mit Armin Fee am Münchner Flughafen auch ein Interview geführt. Armin Fee hatte vorher schon 1 oder 2 Gläser Wein zum Runterkommen getrunken und hat mehr oder weniger auch frei von der Leber weg gesagt, dass er davon ausgeht, dass er entlassen wird. Und so kam es dann am nächsten Tag auch. Genau, Armin Fee, Trainer bis 2011. Dann hat Thorsten Fink von Oktober 2011 bis September 2013 den HSV trainiert, also fast 2 Jahre. Dann kam Joe Zinnbauer, der war nicht so lange dabei, September 2014 bis März 2015. Dann kam Bernd Hollerbach, Januar 2018 bis März 2018, das waren nicht mal 3 Monate. Und dann Hannes Wolf, Oktober 2018 bis Juni 2019. So, das war was für HSV-Insider oder vielleicht auch für Leute, die mit dem HSV gar nichts anfangen können. Hoffentlich hat es da draußen irgendjemand gewusst. Mit dem HSV kann man immer gute Quizzes machen. Ich bin mal gespannt, was du dir ausgedacht hast.
Mache ich auf jeden Fall. Und zwar, ich habe jetzt etwas vorbereitet, wo ich weiß, dass du kein großer Fan davon bist. Aber ich habe es in der vergangenen Folge mal angekündigt. Und zwar habe ich gesagt,
künstliche Intelligenz.
Ich habe jetzt in diesem Fall mal ChatGPT gefragt, ob ChatGPT mir einen Fußballquiz machen kann mit 5 Fragen und 5 Antworten. Also nicht wie mit Klaus Augenthaler, sondern ChatGPT. Und dann kam unter anderem, wie lange dauert ein normales Fußballspiel ohne Verlängerung?
90 Minuten.
Genau, und dann habe ich gesagt, okay, ChatGPT, das ist zwar nett, aber wir haben es hier mit Michael Augustin zu tun, wir brauchen das schon ein bisschen schwieriger. Und dann hat mir ChatGPT folgendes Quiz erstellt. Ich gebe dir auch hier mein Ehrenwort, dass das nicht jede Woche vorkommen wird. Also, Frage Nummer 1 von ChatGPT, reportiert und übertragen von mir an Michael Augustin. Wer erzielte das Wembley-Tor im Finale 1966?
Hurst.
Okay,
Gut, ohne Antwortmöglichkeiten. Die Antwortmöglichkeiten wären gewesen Uwe Seeler, Gerd Müller, Bobby Charlton oder Hurst. Wie heißt er mit Vornamen? Geoff.
Jeff Hurst.
Jeff Hurst, alles klar.
Jeff Hurst.
Welcher Spieler war der Erste, der bei einer Weltmeisterschaft in 5 verschiedenen Turnieren getroffen hat? Miroslav Klose, Lionel Messi, Pelé oder Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo.
D. Die Antwort ist richtig, Cristiano Ronaldo. Frage Nummer 3. Wie oft wurde die italienische Serie A von Juventus Turin gewonnen? A. 28 Mal, B. 34 Mal, C. 36 Mal oder D. 38 Mal?
Ja, Juventus wurden ja auch Meistertitel aberkannt. Juventus war ja mal in einen Skandal verwickelt. Das ist jetzt die Frage, ne? Ob die mitzählen. Ich schmeiß einfach mal eine Zahl in den Raum. 36 ist einfach ins Blaue getippt.
Und ist einfach ins Blaue getippt. Richtig. Welches Team war der erste Sieger der Champions League im Jahr 1993? A. AC Mailand, B. Olympique Marseille, C. Real Madrid oder D. Manchester United?
Olympique Marseille mit Rudi Völler.
Auch das ist richtig. Du kannst jetzt die blütenweiße Weste behalten oder machst du hinten raus noch einen Flüchtigkeitsfehler. Welcher Torhüter hat die meisten Spiele ohne Gegentor in der Premier League gehalten? War es Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, David de Gea oder Peter Schech?
Schmeichel, van der Sar, de Gea oder Schech? De Gea war das.
David de Gea?
Ich bringe den Namen damit in Verbindung. Der war mal ganz lange ohne Gegentor. Ich weiß das, weil ich auch ab und zu mal Länderspiele übertragen habe. Wir kriegen ja immer so Spielerdossiers. Und er spielte bei Spanien. Und da war das unter anderem, meine ich zu erinnern, ein Punkt, der charakteristisch für ihn war. Vielleicht habe ich aber auch Unrecht.
Günther Jauch würde jetzt noch mal so ein bisschen auf seinem Stuhl von links nach rechts rücken, einmal vor und einmal zurück, okay. Dann noch mal so die Lippen spitzen und sagen, also, sind Sie sicher?
Also Schmeichel, van der Sar oder Tschech, dann was Tschech.
Soll ich Tschech einloggen oder sollen wir das Publikum fragen? Nee, soll ich machen?
Nee, log ein, Tschech. Tschech und dann weg.
Tschech ist richtig.
Tschech ist richtig, okay. Also ich habe nicht 5 von 5, sondern 4 von 5. Das würde ich jetzt als nicht bestanden bewerten.
Da bist du aber kleinlich.
Doch, so selbstkritisch muss man sein.
Das finde ich gut.
Wir haben nicht über Eintracht Frankfurt geredet, obwohl die Frankfurter der Bayernjäger Nummer 1 sind und eine fantastische Saison spielen. Deswegen packe ich einen Song von Bosse auf die Playlist, der heißt Frankfurt oder. Also, aber immerhin taucht Frankfurt im Titel auf. Ich habe keine guten Songs über Frankfurt gefunden, über die Eintracht aus Frankfurt. Außer die ganzen Fußballlieder, aber davon gibt es schon so viele. Also Bosse mit Frankfurt oder, das ist mein Beitrag für unsere Spotify-Liste, die Anstoß heißt.
Okay, dann packe ich auch noch einen rauf. Und zwar, warte mal ganz kurz, den habe ich hier. Da heißt Love Somebody von Morgan Wallen. Morgan Wallen ist der Künstler und Love Somebody ist der Song, weil der HSV meines Erachtens sich einfach mal wieder frisch verlieben muss.
Ich dachte, weil du so viel mit Wellen zu tun hast, auf denen du immer surfst.
Gut, das stimmt.
Und deswegen bist du auf Morgan Wallen gestoßen.
Aber ja, Morgan Wallen reiten könnte wieder ein Thema werden.
Übermorgen dann fliegen.
Ja, genau.
Fly. Ja, fly away, fly back home. Ich freue mich auf dich, die Community sicherlich auch, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst mal wieder eine Folge aufzeichnen und wir beide dabei im selben Raum sind. Vielleicht ja mit der French Press und vielleicht ja bei dir. Wer weiß, was du denn alles so kredenzt. Ich freue mich schon. Ich lehne mich dann zurück und setze mich an den gedeckten Tisch. Das könnte ein Fest werden. Komm erstmal gut nach Hause.
Das mache ich.
Und ihr habt hoffentlich eine schöne Woche. Wir sehen uns dann ja am Millerntor. Ich habe das eben so als lockere Verabredung aufgefasst.
Definitiv.
Ja, und dann fallen wir uns in die Arme und lassen uns erst wieder los, wenn der Schiedsrichter abpfeift.
Genau, so machen wir das. Schöner kann man es nicht beenden. Eine schöne Woche. Bis Freitag. Freue mich auch. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.